Das Zimmer 96 der Abteilung 3M lag in dem großen Gebäude von Scotland Yard in der ersten Etage, am Ende eines langen Korridors. Inspektor Corner und sein Assistent Battle waren aus Finchley zurückgekommen und hatten die Sachen des Ermordeten in Empfang genommen. Nun saßen sie vor dem Bündel Kleider und der Sergeant notierte, was der Inspektor ihm ansagte. Ein grauer Mantel aus Wollstoff, brauner Gabardinanzug, hellbraune Schuhe, braun-silberne Socken, ein brauner Hut in Camperform, rosa Hemd mit einer roten Wollkrawatte, ein seidener, gemusterter Schal, hellgelbe Schweinslederhandschuhe, ein goldener Ring mit eingraviertem Buddha auf einer Onyxplatte. Hier machte Corner eine Pause und drehte nachdenklich den Ring in seiner Hand. Dann sagte er laut: Ein Wunder, dass der Mörder seinem Opfer den Ring gelassen hat. Ein Ring mit einem Buddha. Das ist auffällig. Vergessen hat er ihn auf keinen Fall. Er muss ihn zumindest gesehen haben, als er die Fingerspitzen abbrannte. Der Inspektor drehte den Ring hin und her. Er muss etwas damit bezwecken. Er hat ihn absichtlich am Finger des Ermordeten gelassen. Soll er vielleicht für uns eine Falle sein? Battle legte seinen Bleistift hin und sah sich nun gleichfalls den blinkenden Golddreif an. Indische Arbeit, meinte er. Ganz richtig. Der Tote muss also in Indien gewesen sein. Oder der Mörder. Aber das ist auch alles, was wir wissen, Battle. Zunächst müssen wir klären, wie es ein Mensch fertigbringt, spurenlos zu morden. Der Sergeant blinzelte listig. Vielleicht ist das gar nicht der Tatort, an dem wir vorhin standen. Corner warf ihm einen ironischen Blick zu. Sie haben Ideen, Mann. Erst die Sache mit dem Flugzeug und jetzt der Zweifel am Tatort. Und die große Blutlache? Meinen Sie allen Ernstes, ein Mörder bringt einen Toten mit und dazu einen Kübel Blut, den er dann um den zertrümmerten Schädel seines Opfers auf den Boden gießt? Das wäre mal etwas wirklich Neues, Chef. Da schlug sich Corner mit der flachen Hand auf die Stirn. Battle, rief er begeistert. Das ist möglich. Der Mörder kann die Blutlache künstlich erzeugt haben. Wir müssen sofort wieder nach Finchley. Es war 10 Uhr vormittags, als Evelyn Marshall, die einzige Tochter des Großindustriellen Sir John Marshall, in der Bibliothek ihres Vaters saß und die Privatpost sichtete, die sie ihm ins Büro bringen wollte. Ein leises Pochen an der Tür ließ sie aufblicken. Gleich darauf trat der Diener ein und überreichte ihr ein umfangreiches Paket. »Für das gnädige Fräulein«, sagte er steif. »Man hat es soeben abgegeben.« »Für mich?« Evelyn erhob sich und trug das Paket zum Fenster, wo sie es öffnete. Verständnislos starrte sie auf den Inhalt. Es war ein selten schöner Blaufuchsmantel. Im selben Moment fiel ihr eine unangenehme Begegnung ein, die sie am Tag zuvor gehabt hatte. Als sie gegen 5 Uhr nachmittags vor den Auslagen eines Pelzgeschäftes stehen geblieben war, erklang plötzlich eine tiefe Männerstimme hinter ihr. »Der Blaufuchs würde wunderbar zu ihren blonden Locken passen.« Empört hatte sie sich umgedreht und in ein breites Gesicht gesehen, das von zwei merkwürdig kalten, grünen Augen beherrscht wurde. Und wieder dröhnte die Stimme. »Sie halten gewiss nicht viel von Männern, die sich Schaufenster angucken.« Ganz von oben herab hatte sie zurückgegeben, »Ich halte absolut nichts von Männern, die eine Dame ansprechen.« Der Fremde zog darauf seinen dunkelbraunen Hut und verbeugte sich leicht. »Nun, das kann sich ändern. In jedem Fall werden Sie noch von mir hören.« Es hatte wie eine Drohung geklungen. Erst als der Unbekannte sich nach diesen merkwürdigen Worten zum Gehen gewandt hatte, hatte Evelyn Marshall mit einem kurzen Blick sein Äußeres gestreift. Er war groß und schlank, sein grauer Mantel wirkte elegant und schien von einem erstklassigen Schneider angefertigt worden zu sein. Der hellbraun gemusterte Seidenschal bauschte sich unter einem energischen Kinn, und während er seinen Hut wieder aufsetzte, leuchteten hellgelbe Handschuhe auf. Und nun hatte jener dreiste Mensch sich erlaubt, ihr den Blaufuchs zuzusenden. Plötzlich stutzte Evelyn Marshall. Woher wusste er überhaupt ihren Namen und ihre Adresse? Wütend ging sie zum Telefon und rief das Pelzgeschäft an. Der Inhaber wusste aber nicht viel zu sagen. Ein Herr hätte sich gestern Abend den Fuchs zurücklegen lassen. Heute Morgen sei er wieder erschienen, habe die Rechnung beglichen und gebeten, den Mantel an Fräulein Marshall zu senden. Als Evelyn das Büro ihres Vaters betrat, bemerkte sie, dass er nicht allein war. Ein Mann stand vor seinem Schreibtisch, mit dem Rücken zur Tür, und sprach eindringlich auf Sir John ein. Sie nickte ihrem Vater zu. »Störe ich?« Bei diesen Worten drehte der Mann sich um. Evelyn glaubte zu erstarren. Das war doch der Mensch, der sie gestern auf der Straße belästigt hatte. Brüsk wandte sie ihre Augen von ihm ab, eilte auf ihren Vater zu und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Das ist Dr. Woodruff, Eve«, sagte er, »das juristische Gehirn deines Vaters.« Und an Woodruff gerichtet, »das ist Evelyn, meine Tochter.« Der Anwalt verbeugte sich leicht.